Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
100 Folgen, Alexander.
Ja, wer hätte das gedacht, als wir vor etwas über 4 Jahren angefangen haben.
Am 18. Februar 2022. Und damit sagen wir herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid, wieder eingeschaltet habt zu unserem kleinen Jubiläum.
Ja.
Warum redet man das so klein? Warum sagt man kleines Jubiläum?
Ja, ich finde auch, also 100 Folgen ist doch schon eine Hausnummer. Also wenn ich das mal überreiße, also in 4 Jahren, 25 Folgen pro Jahr, also im Prinzip ja alle 2 Wochen eine. Das haben wir erstaunlich kontinuierlich durchgehalten.
Warum findest du das erstaunlich?
Naja, 4 Jahre sind eine lange Zeit, da ist viel passiert, hast du dich beruflich anders orientiert? Ich habe zumindest das Amt gewechselt, da war auch eine Wahl dazwischen. Und dass man dann trotzdem so ein Format über alle diese Veränderungen hinweg einfach kontinuierlich weiter durchzieht, also ist, glaube ich, zumindest nicht selbstverständlich.
Was war deine Sicht, als wir gestartet sind? Weshalb bist du mit diesem Podcast gestartet?
Also du warst ja die Podcasterin und du hattest ja auch schon Podcasts aufgenommen und ich habe das mehr so von außen betrachtet und dachte, naja, auch wieder so ein neumodisches Format. Und als du mir dann den Vorschlag gemacht hast, auch wir können doch mal was zusammen aufnehmen, habe ich gedacht, naja, probieren wir es halt mal. Nehmen wir es einmal zusammen auf, dann war das schön. Ich dachte auch, naja, wir können noch ein paar mehr Folgen aufnehmen. Und dann plötzlich waren wir so weit, dass wir sagten, okay, also wenn wir es jetzt weiterziehen wollen, dann brauchen wir irgendwie mal ein Konzept und einen Plan. Und dann haben wir den auch entwickelt. Ja, den haben wir seither auch ein paar Mal modifiziert. Aber so sind wir da wirklich sukzessive reingewachsen. Und ich habe mir eigentlich auch jetzt nie wirklich Gedanken gemacht. Also das Projekt war für mich nicht von vornherein begrenzt. Aber ich habe auch nicht annähernd so weit in die Zukunft geschaut, wie man es sonst vom 18.02.22 aus hätte tun müssen.
Ich habe das ganz anders in Erinnerung.
Na, dann erzähl du mal, wie du es in Erinnerung hast.
Das ist das Phänomen. Das stimmt. Ich habe ja Podcasten mir selber beigebracht, als ich mit dem Podcast für die CDU Wiesbaden gestartet bin. Und dann habe ich in Erinnerung, dass deine Büroleiterin, Landtagsbüro, mich mal in deinem Auftrag angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, einen Podcast mit dir zusammen zu machen.
Ja, absolut. Die Sina war schon immer da total innovativ unterwegs und ich war ja auch sehr dankbar, dass sie einfach mit dieser Idee kam, nach dem Motto, hey, da ist jemand in deiner unmittelbaren Nähe, der macht das und es ist doch ein cooles Format, das machen andere ja auch. Warum willst du das nicht auch mal ausprobieren? Und ich so, okay, wenn du meinst. Manchmal sollte man eben einfach auch auf Menschen hören und Dinge ausprobieren.
100 Folgen, 30 Folgen mit Gästen, manchmal auch 2 Gäste in einer Folge und meistens einen alleine. Und heute, lass uns doch mal der Frage nachgehen, was bedeutet das für uns? Was hat sich verändert? Wie schauen wir drauf und wie geht's auch weiter? Du hast gerade schon gesagt, bei uns jeweils hat sich was verändert. Erzähl doch den Leuten mal, was sich bei mir verändert hat.
Bei dir.
Ich will dich einfach rauskriegen aus dem, jetzt spult er ab, was man so über sich selber erzählt. Deswegen drehen wir es jetzt mal um, du über mich und ich über dich.
Na dann, bin ich aber wirklich gespannt. Also, du hast ja, das dürfen wir glaube ich auch erzählen, du hast das ja wirklich, also nicht das Podcasten, aber generell diese Art von kreativer, schöpferischer Arbeit zu deinem Beruf gemacht, der es vorher nicht war. Also ich vermute mal, dass der Podcast dich dazu auch ein bisschen angereizt hat. Und du bist auch aus der unmittelbaren politischen Verbandsarbeit vor Ort rausgegangen, warst ja damals im Kreisvorstand, das bist du jetzt auch nicht mehr, du hast keine Parteifunktion mehr, also du hast jetzt mehr so eine Art Vogelperspektive auf das Ganze, also nicht mehr so von innen heraus, wie das alles mal angefangen hat, sondern wirklich so ganz von außen und das ist irgendwo auch besonders reizvoll, weil du mich natürlich jetzt mit ganz anderen Fragen challengest als vorher, wo eben doch viel in unserem internen Kreis, auch als wir beide noch im Kultusministerium tätig waren, in unserem internen Kreis unterwegs waren. Und jetzt bist du eben in einer ganz anderen Sphäre. Also die kreative Sphäre ist ja doch ein bisschen von der politischen entfernt. Und ich glaube, gerade aus diesem fast schon antagonistischen Miteinander, das wir jetzt von unseren Hintergründen her miteinander haben, entstehen aber besonders fruchtbare Dialoge.
Insofern hat dieser Podcast wirklich eine sehr entscheidende Phase meines Lebens begleitet, weil ich jetzt so im Rückspiegel sagen würde, spätestens im Mai 22 kam bei mir wirklich eine persönliche Wende, die dann, das hat noch ein paar Jahre gedauert, aber dazu geführt hat, dass, wie du sagst, ich letzten Sommer dann den Beamtenstatus an den Nagel gehängt habe und irgendwie sage, jetzt lebe ich mal anders. Es ist ein wilder Ritt, aber das müssen wir jetzt, das hat mit dem Podcast nur bedingt zu tun, aber ein Schritt in eine andere Welt, die jetzt sukzessive entsteht. Mhm. Also das klingt jetzt leichter, als diese letzten Jahre waren und auch immer noch sind. Aber jetzt langsam habe ich den Eindruck, zumindest die Richtung stimmt. Auch wenn der Weg sicherlich noch kein asphaltierter weiterhin sein wird. Aber das gehört ja zur Veränderung und zur Weiterentwicklung dazu. Ja, und jetzt habe ich ja das Spiel.
Jetzt bin ich sehr gespannt, so was du über mich zu sagen hast. Genau.
Es ist auch da, wenn auch im konkreten Inhalt, aber so irgendwie in der Struktur schon, wenn ich jetzt in den Rückspiegel schaue, bei dir auch so, dass dieser Podcast etwas mehr als 4 Jahre begleitet hat, wo beruflich auch sehr deutlich andere Dinge passiert sind. Auch wenn du nicht aus dem System ausgestiegen bist und das an den Nagel gehängt hast, aber von lange Zeit Kultusminister, sehr erfolgreicher Kultusminister und dann der Legislaturwechsel und eben das, der Wechsel und der Sprung in einen völlig anderen Bereich, der mich auch ein bisschen überrascht hat, also dass du im Finanzressort, weil auch wenn wir uns sehr gut kennen, aber dass du da so eine Affinität hast, hätte ich irgendwie wissen können, weil manchmal dachte ich dann, ja, warum hast du das nicht gecheckt, dass der ja da auch seine Interessen hat, seine Kompetenz hat, auch studiert hat in dem Bereich und so. Aber irgendwie habe ich das ausgeblendet. Du warst für mich halt der Hochschulprofessor und der in Bildung unterwegs war und halt der CDU-Spitzenpolitiker hier in Hessen.
Und da warst du auch nicht alleine damit. Das exakt. Hat viele Leute unter diesem Aspekt überrascht.
Und das nehme ich jetzt aus dieser, also Vogelperspektive gefällt mir gerade irgendwie nicht so. Das klingt so abgehoben irgendwie so. Ich schwebe sonst wo und guck mal von oben ein bisschen drauf. Na, aber gut. Ich verstehe,
vielleicht
wie du das
meinst. Vielleicht aus der Coaching-Zone, so von der Seitenlinie.
Ja, so ein bisschen außerhalb. Also nicht ganz draußen, aber vielleicht auch nicht ganz drin. Und dann dieser Wechsel in diesen völlig anderen in dieses andere Ressort und inzwischen ja eine sehr gute Freundschaft, die bei uns gewachsen ist. Und ich dann über diese Stationen, so alle 14 Tage, wo wir dann zusammensitzen und uns hier so im Rahmen des Podcasts unterhalten, schon mitgekriegt, wie es dich verändert hat, wie du aufgeblüht bist, was die Erfüllung angeht. Was die Lust an der Thematik angeht, ein bisschen wie befreit. Mhm. Weil ich den Eindruck hatte, dass du jetzt kannst du zumindest intellektuell und einfach mal Gas geben. Das klingt jetzt natürlich, wenn man sofort, wenn sie diesen Unterschied macht, was meint sie denn, dass das vorher in der Bildung intellektuell nicht herausfordernd war? Das meine ich nicht. Es ist aber eine gänzlich andere Welt. Die Bildungswelt und Schule ist eine völlig andere Welt als eben die Finanzwelt. Und diesen Wechsel haben wir mit dem Podcast dann irgendwie mit begleitet. Ich habe allerdings auch bis heute wahrgenommen, die Arbeitsbelastung ist nochmal gestiegen, was eigentlich gar nicht möglich ist.
Ja, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, in der Tat.
Und die Taktung hat nochmal zugenommen. Und das hat dich auch schon verändert, würde ich sagen. Und dass dieser Podcast, dass der so eine kleine Konstante wird bei solchen Veränderungen und wir ihn trotzdem weitergemacht haben und ja auch vorhaben, weiterzumachen, ist schon eine schöne, verbindende Geschichte.
Ja, würde ich auch so annehmen für mich.
Was hat sich durch diese 100 Gespräche, die wir geführt haben, was hat sich bei dir verändert?
Ich musste mich erstmal an dieses Format gewöhnen und das Format ist schon etwas Besonderes. Und irgendwann entdeckte ich, dass dieses Format auch in meiner sonstigen Tätigkeit eine echte Lücke füllt. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal an irgendeiner Stelle im Podcast beschrieben, aber ich wiederhole es jetzt zur 100. Folge sehr gerne. Das ist das einzige Format, das ich so kenne. Ich habe schon viele ausprobiert, wo man wirklich die Möglichkeit hat, im Dialog braucht man natürlich auch den entsprechenden Partner, aber im Dialog mal über eine halbe, dreiviertel Stunde hinweg wirklich Gedanken zu einem bestimmten Thema zu entwickeln. Auch mal laut zu reflektieren, andere an Gedankengängen teilhaben zu lassen. Wir sind ja normalerweise in der Politik, also erstens ist ja sowieso alles heutzutage auf ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen geeicht. Ich finde es eigentlich bewunderungswürdig, dass uns Menschen noch immer eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück zuhören. Wenn ich lese, dass sonst die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne bei TikTok irgendwie 2,8 Sekunden sind. Und dann braucht man schon wieder einen neuen Reiz, weil wir halt heute in dieser Welt so sozialisiert sind. Aber man hat eben auch sonst in der Politik nie diese Gelegenheit. Man hat seine Grußworte, das sind vielleicht 5 oder 10 Minuten. Man hat natürlich seine Fernseh- und sonstigen Statements, das sind dann, wenn man Glück hat, 90 Sekunden. Für Social Media sind es noch weniger. Wenn man überhaupt eine Möglichkeit hat, mal Menschen auch an Gedanken teilhaben zu lassen, dann wenn man wirklich irgendwo zu einer Keynote eingeladen ist, dann hat man vielleicht mal 20, vielleicht wenn es hochkommt, 30 Minuten, wo man wirklich am Stück reden kann, aber dann hat man keinen Dialogpartner. Sondern dann ist man wirklich, liefert man eine Performance ab. Macht man eine zusammenhängende Darstellung von irgendwas, auch schon mit Blick auf eine Diskussion, die sich aber daran anschließt, die nicht mittendrin stattfindet. Also man muss dann schon irgendwie so eine Art Gesamtkunstwerk präsentieren, das man sich auch vorher überlegt haben muss. Man kann nicht so aus der Situation heraus Dinge entwickeln. Das kann man allenfalls in irgendwelchen geschickt moderierten Panel-Diskussionen, aber dann darf auch das Panel nicht zu groß sein und der Moderator muss gut sein. Und ach, das sind so viele Gelingensbedingungen, die selten gegeben sind. Und insofern, ja, ist das die Möglichkeit, wirklich sozusagen im Dialog mit jemand anderem Dinge zu reflektieren und gedanklich weiterzuentwickeln. Und das verändert, finde ich, auch die Perspektive auf Politik. Also ich bin, wenn ich mit dir im Podcast irgendein Thema durchdiskutiert habe, dann komme ich immer mit einem leicht veränderten Blick auf die Dinge raus, als ich reingegangen bin. Und das entsteht einfach durch unseren Dialog und auch dadurch, dass ich eben selbst reflektiere. Ich habe natürlich auch, das kann man ja auch dazu sagen, das ist ja vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, ich sitze hier nicht mit einem Skript, du auch nicht, aber ich sitze hier nicht mit einem Skript und nach dem Motto, ich will jetzt 5 politische Botschaften transportieren und da muss ich zusehen, dass ich die jetzt in 30 Minuten unterbringe, sondern wir gehen da wirklich offen rein. Wir wissen natürlich, über welches Thema wir reden wollen. Wir haben vielleicht uns 3, 4, 5 Fragen überlegt, die wir diskutieren wollen. Also so eine gewisse ganz grobe Strukturierung. Aber ansonsten lassen wir uns dann auch vortragen und geben unserer Spontaneität Raum. Und das ist eben dann auch etwas, was Raum für Kreativität öffnet, was nicht der Fall wäre, wenn man jetzt alles irgendwie bis ins Kleinste vorbereitet hätte, also so wie ich eine Landtagsrede vorbereite. Und deswegen ist das einfach was Besonderes und die Anreize, die dieser Podcast auch für mich gedanklich setzt, die kriege ich so in keinem anderen Format, mit dem ich mich täglich beschäftige.
Wir stellen uns jetzt mal jemanden vor, der als Hörer jetzt komplett neu reinfindet in der Folge 100. Was sagst du ihm, was er in diesem Podcast finden wird und was nicht?
Ich würde sagen, er findet Teilhabe an einem gedanklichen Entwicklungs- und Austauschprozess. Er findet nicht sozusagen vorgefertigte Antworten auf bestimmte Fragen. Deswegen, also im Idealfall haben wir Hörerinnen und Hörer, die einfach neugierig sind, die sich selber auch bis zum gewissen Grade von uns forttragen lassen wollen und dann die Dinge, die wir anreißen, vielleicht mit ihren eigenen Gedanken für sich selber weiterführen oder wiederum im Dialog mit jemand anderem oder gerne auch mit uns weiterentwickeln wollen.
Hast du manchmal auf der Strecke gedacht, wir müssten vielleicht doch mehr zuspitzen, dass wir dann zumindest irgendwie am Ende auch irgendwie sagen, so und das ist jetzt irgendwie unsere Sicht der Dinge und also, dass wir ein bisschen weniger dem Hörer selbst überlassen, was er denn mit dem gemacht, was er gehört hat. Und das Zweite, hast du als Zweites ab und zu mal dich gefragt, ob wir kontroverser sein müssten im Podcast? Also mehr polarisieren im positiven Sinne.
Also wir können ja ruhig hier auch mal offenlegen, dass wir genau diese beiden Fragen auch schon unter uns diskutiert haben und ich sage auch mit dem Team, was ja im Hintergrund steht und was uns auch so ein bisschen unterstützt bei allem, was auch Bewerbung, Gestaltung, Recherche für den Podcast anbetrifft. Und ja, wir haben das überlegt, weil wir dachten, damit kann man sicherlich mehr Aufmerksamkeit und damit vielleicht auch mehr Reichweite generieren. Aber das ist halt nicht unser Podcast. Es ist sehr schwierig, Kontroversen zu imitieren. Also dann müsste ich mich jetzt schon mit jemandem zusammensetzen, der wirklich also grundlegend anderer Ansicht wäre. Aber dann würde der ganze Podcast auch eine ganz andere Atmosphäre bekommen. Es gibt ja diese Fälle, ne? Also Gregor Gysi und Karl Theodor zu Guttenberg, die sich da halt dann öffentlich kabbeln. Okay, das wird mit uns beiden nicht funktionieren. Und irgendwie genieße ich ja auch diesen Gleichklang und diese angenehme Atmosphäre, die zwischen uns herrscht. Und ich hoffe natürlich, dass die Hörerinnen und Hörer das auch merken und auch ein bisschen mitgenießen. Mehr zuspitzen, ja, aber das ist ja eigentlich das, also wenn ich das schon tue oder soweit ich das tue, ist das ja genau das, was mit diesen kurzen Statements, mit diesen Zitaten, mit diesen O-Tönen, die einem allerorten abverlangt werden. Da versucht man ja, möglichst prägnante Sätze zu formulieren, die sich irgendwie einprägen, die zitierfähig sind. Und das ist eigentlich gerade das Schöne am Podcast, dass man es hier nicht nötig hat. Ich muss hier keinen zitierfähigen Satz produzieren, weil ich erwarte ja nicht, dass jetzt jemand mithört und sich dann einen Satz rausschneidet, um ihn dann irgendwo anders zu reposten oder sonst irgendwie und das unter die Leute zu bringen, sondern ich möchte ja, dass Menschen, die uns zuhören, herausgehen und sagen, ach, da habe ich aber jetzt einen interessanten Gedanken gehört und da muss ich doch jetzt nochmal oder will ich nochmal selber darüber weiter nachdenken. Das ist eigentlich für mich der schönste Erfolg, wenn wir den bei unseren Hörern und Hörern erzielen können.
Bei welchen Themen oder bei welcher Art von Folgen hast du es besonders so empfunden, dass es, oh, das fließt, das macht Spaß, das genieße ich? Und bei welchen war es vielleicht auch ab und zu mal eine Herausforderung für dich?
Also die zweite Frage kann ich jetzt gerade spontan schwer beantworten. Die vielleicht am ehesten, wenn wir halt wirklich beschlossen haben, wir müssen uns bestimmter Themen annehmen, weil sie halt politisch im Moment gerade aktuell sind, aber sie nicht so, ich sag mal, meine ganz originären Themen waren. Und umgekehrt, also die Folgen, wo ich so am meisten in den Flow gerate, sind eigentlich immer die, wenn ich so meine, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, wenn ich jetzt sage, so meine ganze Lebenserfahrung, aber gut, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, darf ich vielleicht schon mal anfangen, davon zu reden, wenn ich das sozusagen in einem zusammenführen kann. Also eben nicht nur die Politik, die ich mache, das, was ich als Finanzminister gestalte oder hier als hessischer Landespolitiker oder für mich auch als Wiesbadener Kommunalpolitiker, sondern wenn ich da eben auch mein akademisches Leben mit einbringen konnte, die Dinge, mit denen ich mich inhaltlich über viele Jahre hinweg beschäftigt habe und das zusammenzubringen, sozusagen, was kann man aus meiner Beschäftigung mit Philosophie, mit Juristerei, mit internationalen Beziehungen, was kann ich daraus für mein politisches Leben ableiten und umgekehrt? Ich glaube, das sind die Folgen, wo ich jedenfalls am meisten und am schnellsten geredet habe. Ob das dann immer die besten Folgen waren, das müssen die Hörerinnen und Hörer beurteilen.
Das ist ja auch eine Wertung, die sowieso nur jeder für sich selber sagt. Was findet er jetzt am besten oder nicht? Aber du selber darfst das natürlich für dich sagen. Jetzt hast du doch vielleicht implizit den anderen Teil der Frage beantwortet. Also die Folgen, die du jetzt oder die Themen, die du jetzt nicht meinst, sind dann die größeren Herausforderungen für dich gewesen?
Ja, also das ist halt, wie gesagt, immer wenn ich nicht so die verschiedenen Dimensionen untereinander zur Deckung oder zum Austausch bringen kann.
Frag mich doch mal, was für mich eine Herausforderung war.
Ja, gerne. Erzähl mal.
Interessanterweise genau die, die du so gut findest. Gar nicht, weil die mir keine Freude gemacht haben oder weil ich dann an den Themen keine Freude hatte. Es ist immer eine Herausforderung, dich aus deinem Flow zu holen, wenn du dann so, boah, jetzt aber meine ganze Power und jetzt das ganze Training als Politiker, ohne dass du, so habe ich dich nie wahrgenommen und natürlich schaue ich mit einer Brille auf dich, das ist keine kritisch sonst wie distanzierte Haltung, trotzdem, ich habe dich nie als Politiker wahrgenommen, der nur seine Art abspult und gar nicht mehr mitkriegt, ob da ein Mensch vor ihm sitzt oder nicht. Und Hauptsache, er kann das irgendwie gut darstellen. Aber ganz frei bist du davon nicht. Das ist das Training. Das ist deine Welt.
Ja. Klar, das ist Deformation professionell, ganz klar. Und das ist ja auch der Punkt, an dem sich mein ziviles Vorleben, also mein akademischer Beruf und jetzt der politische Beruf, ja irgendwo schon auch entlang ähnlicher Linien bewegen. Weil als Professor bist du natürlich auch immer gefordert, irgendeine Form von Performance zu liefern, irgendwie interessante Lehrveranstaltungen für deine Studierenden zu halten. Und als Politiker musst du das Gleiche eben für eine breitere Öffentlichkeit machen. Der Unterschied liegt tatsächlich in den Formaten, weil in der Vorlesung habe ich mal Minimum 45 Minuten, vielleicht auch 90. Okay, da bleiben jetzt nicht alle Studierenden die komplette Zeit voll konzentriert dabei. Aber das ist natürlich trotzdem etwas ganz anderes als diese Kurzformate, an die man sich als Politiker gewöhnen muss.
Was ich auch noch als eine Herausforderung nach wie vor betrachte, ist wirklich die Entscheidung für die Themen. Aus anderen Gründen. Weil ich es extrem herausfordernd finde, nicht in das zu verfallen, was wir gar nicht bedienen können. Wir können nicht die Kritischen sein, die aktuelle Ereignisse so detailliert begleiten. Nicht, weil wir nicht kritisch sein können, sondern weil wir einfach gar nicht die Kapazitäten haben, dass wir jetzt irgendwie wie andere Podcasts, politische Journalisten oder so weiter, jetzt wirklich dem nachgehen, was ist wann, wie passiert, wo hat wer was nicht gesagt. Und also das, was oft ja ein Mehrwert ist, wenn man dann einfach hört, was ist da eigentlich wirklich gerade passiert, weil die und die Entscheidung gefallen ist, aber man nicht so ganz versteht, wieso eigentlich. Und gleichzeitig wir ja auch nicht in dieses Polarisierende wollen. Immer mit dem Blick natürlich, die Leute, die das sich anhören sollen, ja was davon haben. Wenn uns das Spaß macht, ist das toll, weil sonst würden wir es auch nicht tun, aber es ist ja kein Selbstzweck.
Ja, aber das ist vielleicht auch das, was unseren Podcast, also so hoffe ich doch, von vielen anderen abhebt und damit auch irgendwo besonders macht. Also klar, erstens, es ist ein Podcast unter Freunden. Das gilt nicht nur für uns beide, sondern das gilt auch für die Gäste, die wir einladen. Es ist damit natürlich auch ein Podcast, der, ich sag mal, von der politischen Familie her klar verortet ist. Ich meine, wir bekennen uns als Christdemokraten, was nicht heißt, dass wir jetzt immer die offizielle Parteilinie nachbeten würden, aber ist natürlich klar, das ist unsere weltanschauliche Verankerung. Und von der wollen wir uns auch nicht lösen. Und die scheint natürlich auch in diesem Podcast immer durch. Das muss man wissen, das legen wir auch immer offen und darauf muss man sich einstellen, kann man sich dran abarbeiten oder kann das als eigene Bestätigung nehmen. Das überlassen wir dann auch wiederum jedem, der hier gerne deswegen zuhört. Und ja, ich verfüge an den seltensten Stellen über überlegenes Wissen. Also wenn ich jetzt nicht gerade über hessische Finanzpolitik rede, dann schon, aber damit wollen wir ja nicht jeden Podcast bestreiten. Ich verfüge jetzt aber, was die Geschehnisse in Berlin oder in der Welt angeht, nicht über überlegene Einsichten im Sinne von geheimem Faktenwissen. Vieles, worüber wir uns unterhalten, habe ich auch nur die Zeitung gelesen oder mich halt mit Leuten unterhalten, die vielleicht ein bisschen näher dran waren. Aber ich glaube, das Besondere ist, ja, ich bin für viele dieser Dinge auch nur Kommentator, aber halt doch natürlich ein Kommentator, der jetzt schon sehr, sehr lange in dieser politischen Welt tätig ist. Und damit eben auch was anderes als jetzt ein Journalist oder ein Wissenschaftler oder ein sonstiger Experte, der von irgendwo drauf schaut, sondern ja, ich komme schon aus dieser Welt, ich kann mich bis zum gewissen Grade auch außerhalb dieser Welt stellen, aber ich bringe auch diese speziellen Einsichten über diese Mechanismen, die ja am Ende auf allen politischen Ebenen gleich sind, das bringe ich halt mit und deswegen ist meine Einordnung auch von Geschehnissen, auch wenn ich da über kein überlegenes Faktenwissen verfüge, aber trotzdem ist meine Einordnung wahrscheinlich anders als die von Menschen, die eben ganz von außen drauf schauen.
Und das ist ein Punkt, der für mich so ein Riesengewinn ist, um das ganze Geschehen, die ganze Dynamik irgendwie besser zu verstehen, weil mich treibt, ich möchte irgendwie verstehen, was passiert. Nicht jedes Detail und jedes Geheimwissen. Und nicht, weil ich dann die bin, die irgendwie mehr Ahnung hat als andere, sondern ich möchte einfach verstehen, was wie wirkt und was wie zusammenhängt. Und da ist der besondere Reiz natürlich, in dir einen Menschen in meinem Leben zu haben, der da die Innensicht hat und trotzdem aus unterschiedlichsten Gründen nicht der klassische Kernstandardpolitiker ist.
Ja, ich habe mich auch mit vielen Fragen, die wir hier thematisieren, habe ich mich ja wirklich beispielsweise schon als Professor beschäftigt. Wenn es eben vor allem um philosophisch-juristische internationale Fragestellungen geht. Und ich habe ja an mir selbst gemerkt, dass einfach die politische Erfahrung über die Jahre hinweg meine Perspektive da auch verändert hat. Ich habe jetzt die akademisch-wissenschaftliche Perspektive nicht verloren, aber ich habe doch gemerkt, dass die auch in gewisser Weise eindimensional ist, so wie die rein politische Perspektive auch eindimensional sein mag und andere Perspektiven genauso. Und wenn man die aber übereinander legt, dann werden sie eben mindestens zweidimensional. Und das ist einfach ein anderer Blick auf die Dinge. Und Auch ich schaue heute, ich merke das ja auch zum Beispiel, wenn ich dann doch noch an meiner Uni Vorlesungen halte, also die Vorlesungen, die ich heute halte, gehen noch über denselben Stoff wie damals, als ich nur Professor war und noch ohne politische Erfahrung, aber es sind trotzdem ganz andere Veranstaltungen, weil ich erzähle zwar das Gleiche, weil ne, die Juristerei, die Gerichtsentscheidungen, die Paragraphen, die bleiben ja gleich. Ich erzähle das Gleiche, aber ich erzähle aus einer völlig anderen Perspektive als früher. Und das ist ja auch das, wo ich bei den Studierenden hoffe, dass das für die was Besonderes ist und dass die deswegen ihren Spaß dran haben. Ich habe jetzt auch schon wieder 20 Anmeldungen für das neue Blog-Seminar dieses Jahr. Aber für mich selber ist das auch eine Bereicherung.
Wie frei kannst du hier in so einem Podcast sprechen?
Also ich glaube schon freier, als man vielleicht erwarten würde von jemandem, der in einem solchen Amt ist wie ich. Aber klar, ganz kann ich mich von den Begrenzungen nicht lösen, weil ich meine, das ist ja nur ein öffentlicher Podcast und jemand dann zuhört und sagt, oh, der hessische Finanzminister hat aber öffentlich erklärt, dass. Und das sind eben Dinge, einen eklatanten Widerspruch zum Beispiel. Jetzt nehmen wir es mal. Ich bin auch im Bundesvorstand der CDU Deutschland. Wenn ich jetzt nämlich einen eklatanten Widerspruch zu meinem Bundesvorsitzenden setzen würde, da muss ich zumindest zweimal drüber nachdenken, ob ich das jetzt wirklich will. Weil ich immer damit rechnen muss, dass jemand das auch rauszieht und daraus eine Schlagzeile macht. Und insofern gibt es bestimmte Dinge, wo ich vielleicht zweimal drüber nachdenke, nach dem Motto, willst du das wirklich sagen? Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, das könnte, je nachdem wie du es formulierst, morgen auch in der Bild-Zeitung stehen. Aber das ist, glaube ich, wirklich, da ich ja nun mal in aller Regel mit dem sehr gut leben kann, was auch mein Bundesvorsitzender und was meine Partei machen, sonst wäre ich ja nicht dabei, ist das eine Situation, die verhältnismäßig selten auftritt. Und selbst dann kann man ja, dann ist man vielleicht halt nicht ganz so deutlich, aber zumindest andeutungsweise sagen, na, ich sehe das hier ein bisschen anders. Und die CDU ist ja auch ein großer Tiergarten und wir sind haben ein weites Spektrum von Meinungen, das bei uns vertreten wird. Und ich habe keine Probleme, in diesem Spektrum drin zu bleiben, aber mich in diesem Spektrum auch immer wieder neu zu verorten.
Es hat ja auch was mit Loyalität zu tun. Natürlich. Gewisse Dinge gehören sich einfach nicht, weil sie irgendwie kniggemäßig sich nicht gehören, sondern weil das einfach kein anständiger Umgang miteinander ist. Und das ist halt dann wiederum die andere Seite der Facette. Man kann sich nicht mit dem Insider unterhalten, ohne sich mit einem Insider zu unterhalten.
Das ist der Punkt, natürlich. Und wenn es über das Innenleben unserer Landesregierung geht, dann ist es natürlich ganz ausgeprägt. Klar, da kann ich bestimmte Dinge auch einfach sozusagen nicht ausplaudern, die eben nicht ausgeplaudert werden sollten. Das gehört zum Innenleben einer Regierung dazu. Das ist das, was wir Juristen oder wir Verfassungsrechtler als den Kernbereich der Exekutive bezeichnen. Und wo ich aber weitergehend erklären würde, Politik braucht, also bei aller Transparenz, die in der Demokratie notwendig ist. Und ja, am Ende muss alles auf den Tisch, damit die Menschen auch sich wirklich in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können, von wem sie wie und mit welcher Zielsetzung weiter regiert werden wollen. Das ist der Sinn von Wahlen. Also am Ende muss alles offen auf den Tisch, aber der Prozess, wie man dahin kommt, beispielsweise eine bestimmte Entscheidung zu treffen, ein bestimmtes Statement zu formulieren, eine bestimmte politische Linie zu vertreten, da braucht man auch seine Freiräume in dem Sinn, dass man auch mal Dinge miteinander entwickeln können muss, eben ohne, dass die Öffentlichkeit direkt zuschaut und wie das heutzutage ja leider Gottes der Fall ist, aus jedem Satz irgendwie eben eine Schlagzeile machen kann, auch gerne unter Entkontextualisierung, also sprich aus dem Zusammenhang reißen. Da muss man halt heute so unglaublich vorsichtig sein und deswegen braucht Politik ihre geschützten Räume, um Positionen zu entwickeln. Allerdings müssen diese Positionen dann auch mit voller Transparenz nach außen vertreten werden. Nur erstmal muss man sie halt entwickeln.
Was denkst du, warum machen so wenig Politikerinnen und Politiker eigene Podcasts?
Naja, mal ganz schlicht betrachtet, das ist ziemlich aufwendig. Ich meine, wir sitzen ja hier auch immer, also 1-2 Stunden Minimum zusammen, damit so ein Podcast rauskommt. Man braucht, wie gesagt, natürlich auch irgendwo den kongenialen Partner, mit dem man das, mit dem man auch Spaß hat, das zu machen, mit dem man das professionell gestalten kann. Also diese Möglichkeiten sind einfach nicht gegeben. Und ja, und ich habe ja vorhin beschrieben, was mir in diesem Format so besonders gefällt, aber das ist vielleicht gerade etwas, was jemand anderem nicht gefällt. Und dann gibt es ja genügend andere Formate, in denen man sich austoben kann.
Der Aufwand, und das ist ein Punkt, weshalb ich eigentlich immer noch nicht glauben kann, dass wir so lange durchgehalten haben, weil ich hätte mich jemand aufgefordert, dazu was zu sagen. Ich hätte nicht geglaubt, dass du mit deinem Kalender so eine Taktung aufrechterhalten kannst.
Das erstaunt mich auch jedes Mal wieder aufs Neue. Aber es ist natürlich auch ein Kompliment an mein Team im Büro, dass das immer irgendwie hinkriegt. Und ein Dankeschön an deine Flexibilität, dass du, das kann man ja auch mal sagen, sehr oft auch sehr kurzfristig irgendwie nochmal Dinge umlegen oder dich zeitlich anpassen musst.
Das sind so die einen, wenn ich an unsere Gäste denke, da gab es so in den 4 Jahren die ein oder andere Situation, die mir leid getan hat, weil wir natürlich dann auch bei Gästen manchmal die Grenze der Zumutbarkeit überschritten haben. Und ich jedes Verständnis habe, dass jemand, der diese Dynamik nicht kennt oder sagt, das ist mir schon klar, aber was hat das mit mir zu tun? Da kann ich jeden verstehen.
Deswegen auch ein ganz herzliches Dankeschön. Es ist gut, dass wir bei der Gelegenheit mal drüber reden, aber dafür ist die 100. Folge ja auch da. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an unsere Gäste, die, das darf man ja auch mal sagen, für ihre Teilnahme an diesem Podcast hier nichts bekommen. Außer einem warmen Händedruck und wenn es hochkommt, vielleicht ein Abendessen. Aber wir zahlen hier eher keine Honorare oder dergleichen. Also die sind alle freiwillig hier aus Freude, aus innerer Verbundenheit und opfern eben auch viel Zeit und zeigen manchmal auch viel Flexibilität und die haben zum großen Teil also genauso dicht getaktete Terminkalender. Also Dankeschön euch allen, die hier schon mit mir zusammengesessen habt, dass wir das aufnehmen konnten. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft auch noch über viele weitere sagen kann.
Gibt es etwas, was dir in Erinnerung ist, wo du sagst, da der Gast, da habe ich dann plötzlich was verstanden oder da habe ich was anders gesehen als vorher? Und damit fordere ich dich jetzt nicht auf, wenn du diesen Unterschied machst, dass das dann bedeutet, bei den anderen nicht.
Nee, das kann man ja auch ganz einfach beantworten. Das ist natürlich die dritte Kategorie, weil, ich sag mal, den Freunden aus der Partei, da sitze ich halt eigentlich wirklich immer mit politischen Freunden zusammen, die ich auch schon kenne, deren Ansichten ich natürlich auch irgendwo kenne, wo ich sage, die sind so spannend, dass ich auch möchte, dass sie ein noch größeres Publikum finden, aber wo wir natürlich schon im Kern Gespräche hier für die Öffentlichkeit im Podcast weiterführen, die wir an anderer Stelle in Gremien oder mal beim Bier oder so auch schon mal geführt oder zumindest angefangen haben. Und das gilt im Kern auch für die Menschen, die wir hier aus der Wiesbadener Stadtgesellschaft dazugeholt haben. Die dritte Gruppe, da waren Menschen dabei, die habe ich auch nie zuvor getroffen. Und wir haben über Themen geredet, mit denen ich mich zuvor auch niemals wirklich intensiv beschäftigt habe. Und die wir einfach meistens aufgrund irgendeiner Veröffentlichung oder weil wir sie empfohlen bekommen haben, einfach spannend fanden. Und wo wir gesagt haben, das probieren wir jetzt mal aus. Und klar, das hat natürlich dann immer auch für mich selbst den größten Neuigkeitswert.
Schaust du nach diesen etwas mehr als 4 Jahren Podcast anders als auf Politik als zu Beginn?
Mit Sicherheit ja, aber das wäre jetzt zu viel verlangt, das gezielt auf den Podcast zurückzuführen. Ich habe einfach in diesen 4 Jahren auch politisch viel erlebt. Wir haben ja schon den Amtswechsel angesprochen. Ich meine, ich betrachte die Welt jetzt aus einer ganz anderen politischen Perspektive auch, einfach weil ich jetzt ein völlig anderes Ressort bearbeite. Und dann hat sich ja auch die Welt in diesen 4 Jahren so unglaublich entwickelt. Wenn man sich vorstellt, 18. Februar 2022, das war 6 Tage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und in dem Moment, wo wir diesen ersten Podcast miteinander gemacht haben, hätte sich keiner von uns vorstellen können, dass wir 6 Jahre später einen Angriffskrieg mitten, 6 Tage später einen Angriffskrieg mitten in Europa haben. Das war eine der größten Erschütterungen, finde ich, auch meines politischen Lebens in diesen Jahren. Und seitdem, ich meine, haben wir ja noch sehr viel mehr erlebt. Noch immer die ausgehende Pandemie und die Risse jetzt auch im transatlantischen Verhältnis, die ganzen Geschehnisse im Nahen und Mittleren Osten, ja, von dem Massaker der Hamas bis jetzt zum Krieg am Persischen Golf. Also es ist einfach so viel passiert und es sind auch so viele Verwerfungen eingetreten. Und wir haben ja schon mal das Bild gebraucht, dass wir im Moment wirklich auf einem Segelschiff durch tosenden Sturm segeln und man im Moment nicht viel mehr tun kann, als irgendwie die Segel zu reffen und das Steuer festzuhalten und zu hoffen, dass das Schiff nicht auseinanderbricht. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Wir haben das auch schon ein paar Mal diskutiert. Also bis zum Beginn der Corona-Pandemie hatten wir das Gefühl, wir leben in der besten aller Welten. Also und wir lebten ja auch wirklich auf einer Art Insel der Seligen, wo alles sich irgendwie zu fügen schien. Und wie gesagt, das war 2022 schon anders durch die Pandemie. Aber es hat sich seither doch noch sehr viel mehr entwickelt und es ist alles noch sehr viel krisenhafter zugespitzt. Und das macht natürlich was mit einem, auch gerade wenn man die ganze Zeit beruflich damit beschäftigt ist, sich dann diese Krisen zu bewältigen. Ich meine, als Kultusminister war für mich die Corona-Pandemie auch das Schlimmste, was ich jetzt in meinem ganzen Leben mitgemacht habe. Das brauche ich auch wirklich nicht nochmal. Und auch die Entscheidungen, die man da zu treffen hatte. Aber auch jetzt als Finanzminister, inmitten all dieser Krisen, in dieser angespannten Haushaltslage, in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation, mit den kaputten Lieferketten, die im Moment da global existieren, mit den Herausforderungen von allen Seiten. Also das ist schon, bin ja ein grundoptimistischer Mensch und ich glaube auch nach wie vor daran, wir werden das alles hinkriegen. Aber manchmal mischt man sich schon so den Schweiß von der Stirn und denkt sich, oh Mann, wenn der Wellengang mal ein bisschen nachlassen würde, wäre es auch mal wieder schön.
Und schaust du dadurch anders auf Politik? Und wenn ja, wie?
Politik ist ein sehr ernsthaftes Geschäft. Das gerät manchmal in Vergessenheit, weil heutzutage im Zeitalter eben von, was weiß ich, Social Media, TikTok und allem möglichen Verballhornungen, auch gerade natürlich durch die Möglichkeiten des Internets. Da hat man manchmal das Gefühl, das sind alles irgendwie so komische Figuren, das ist alles eine komische Veranstaltung. Aber in Wirklichkeit gilt noch immer der Satz, den Napoleon, glaube ich, damals geprägt hat im Gespräch mit Goethe, als die beiden anfingen, über das Schicksal zu philosophieren und Napoleon irgendwann sagte, ach, Schicksal, Monsieur Goethe, die Politik ist das Schicksal. Ja, ist sie auch. Und alle die Menschen, die von politischen Entscheidungen noch viel unmittelbarer betroffen sind, nehmen wir die Ukraine. Die Menschen, die denen der Krieg ihre Existenzgrundlage genommen hat, die ihre Heimat verlassen mussten, die vielleicht fürs Leben gezeichnet, verstümmelt sind durch irgendwelche Granateinschläge, die ihr Hab und Gut verloren haben, Familienangehörige oder die schlicht und ergreifend selbst gestorben sind. Ja, das sieht man, da geht es, wenn Dinge politisch in die falsche Richtung laufen und Krieg ist so das Schlimmste, was passieren kann, dann merkt man, dann verblasst alles andere und dann bestimmt Politik wirklich das Leben in einer zutiefst existenziellen Art und Weise. Und das ist etwas, glaube ich, was uns, mich eingeschlossen, so in diesen guten Jahren, als wir eigentlich die schwierigste Frage, die wir hatten, war, wie verteilen wir denn jetzt das ganze zusätzliche Geld? Und wir keine wirklich existenziellen Sorgen hatten, was da vielleicht etwas aus dem Blick geraten ist. Aber jetzt sind alle diese existenziellen Sorgen und Bedrohungen stehen ja jedem von uns unmittelbar täglich vor Augen.
Wenn wir auf die Politik schauen und dann auf die Zukunft, von was darf es mehr geben, von was darf es weniger geben? Von der Art, wie Politik bei uns gelebt wird. Was ist deine Sicht? Was darf es mehr geben? Was darf es bitte weniger geben?
Naja, das bringt uns jetzt natürlich zu etwas zurück, was wir auch schon aus verschiedenen Perspektiven oft hier thematisiert haben, wo ich mich auch dazu bekenne. Ich bin einfach ein sehr rationaler, man könnte auch sagen, ein kopfgesteuerter Mensch. Deswegen fühle ich mich jetzt ja auch in diesem Ressort mit Zahlen, Daten, Fakten so wohl. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, daran, ja, Politik ohne Emotionen ist auch nicht gut, weil wir sind emotionale Wesen, wir müssen auch mitgenommen werden, wir brauchen Empathie auch gerade in der Politik. Und trotzdem glaube ich, so ein bisschen mehr eine vernunftgemäße Steuerung und ein bisschen weniger Empörungskultur und ein bisschen mehr langfristige Perspektive und weniger eben so kurzfristige Aufgeregtheiten. Das täte der Politik und ehrlich gesagt auch uns ganz gut.
Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Jahren andere Kommunikationsräume entdecken als die, die wir haben. weil ich immer mehr denke, ich will nicht diese Empörungstalkshows mehr. Ich möchte nicht mehr ausschließlich das Angebot haben, dass da Journalisten, Moderatoren, wer auch immer, mit dem Auftrag, der ja völlig legitim ist, aber mit dem Auftrag unterwegs ist, ich nagel dich jetzt so richtig an die Wand, wenn ich kann. Ich zeig dir, dass du heute was anderes erzählst als gestern. Ich zeig dir, dass du irgendwie keine Ahnung hast von dem, was du da tust. Das braucht es sicherlich auch in unserer Welt noch, mag sein. Aber ich möchte das nicht mehr. Das bringt mich nicht weiter. Oder ab und zu mal zur Belustigung. Ich möchte aber auch nicht diese Selbstdarstellungsgeschichten, die es ansonsten halt gibt. Und das, was ich dann irgendwie denke, wo gibt's diese Räume, wo man wirklich irgendwie einen Eindruck bekommt, wie tickt jemand, wie denkt jemand über die Welt, wie denkt er über Menschen. Ob er fachlich kompetent ist, kriegt man dann schon mit, aber wer hat da irgendwie unser Vertrauen oder will es gerne haben und wie kriege ich ein Bild von ihm in unserer medialen Welt? Das fehlt mir und davon darf es irgendwie gerne mehr geben.
Sagen, lass uns doch die nächsten 100 Folgen daran arbeiten. Und ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und ein Schlusswort, das, wie früher Marcel Reich-Ranitzky zu sagen pflegte, also ne, ein Vorhang zu und alle Fragen offen. Nein, nicht alle Fragen offen, aber genug Fragen offen, um uns auch die nächsten 100 Folgen zu beschäftigen.
Du hast das betroffen absichtlich weggelassen, dass er dann immer sagt.
Ja, mir ging es jetzt mehr um das Bild, gesagt, der Vorhang fällt für heute, aber es bleibt, wie gesagt, genug offene Fragen für die nächsten 100 Folgen übrig. Und wir hoffen, dass Sie, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir jetzt heute nicht so viel inhaltlich über Politik gesprochen haben, wir versprechen, es wird bei der nächsten Folge wieder anders, aber dass diese kleine Reflexion anlässlich des 100. Jubiläums sie und euch vielleicht doch animiert hat, uns auch weiter auf unserem Weg zu folgen. Das würde uns jedenfalls sehr freuen.
Dann auf die nächsten 100. Und wir danken fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir so eine treue Community haben. Und wir wünschen jetzt einfach bis zur nächsten, dann wieder mehr oder weniger normalen Folge.
Genau. Alle guten Wünsche in die Runde.
Tschüss.